ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit dem Direktor des Zentrums für Quanten-Nanowissenschaften an der Iowa-Frauen-Universität, Andreas Heinrich. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea feuert ballistische Rakete ab. Südkorea und USA streichen offenbar Drohung gegen Nordkorea aus sicherheitspolitischer Erklärung. Seoul lehnt Vorschlag für Zwei-Staaten-Konzept ab. Nordkorea hat eine ballistische Rakete gestartet. Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass um 12.35 Uhr am Freitag ein Flugkörper gesichtet wurde, der von Taegwan in der Pyeongbuk-Provinz im Westen Nordkoreas in Richtung Ostmeer zwischen Korea und Japan abgefeuert wurde. Bei dem Flugkörper handelt es sich vermutlich um eine ballistische Rakete. Es war der 6. Test ballistischer Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr. In Südkorea besteht die Vermutung, dass Nordkorea damit gegen jüngst verhängte US-Sanktionen protestiert. Die USA hatten wegen des Verdachts auf Cyberkriminalität neue Strafmaßnahmen gegen nordkoreanische Organisationen sowie Privatpersonen verhängt. Südkorea und die USA haben in ihrer neuen gemeinsamen Erklärung zur Sicherheitspolitik offenbar den Hinweis auf ein mögliches Ende des nordkoreanischen Regimes gestrichen. Die frühere Passage, wonach ein nordkoreanischer Atomangriff das Ende des Regimes von Kim Jong-un bedeuten würde, fehlt in der Erklärung zu ihrer 57. Sicherheitskonsultation SCM. Das berichteten mehrere Militärquellen am Freitag. Die als direkte Drohung gegen das nordkoreanische Regime gedachte Formulierung war 2022 zur Regierungszeit von Yoon Suk-yeol in die Erklärung aufgenommen worden. Auch im Jahr darauf wurde daran festgehalten. Beobachter sehen in der Änderung unter Präsident Lee Jae-myung einen Schritt in Richtung Entspannung auf der koreanischen Halbinsel, zumal US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anstrebt. Die südkoreanische Regierung will die innerkoreanischen Beziehungen weiterhin als vorläufiges und spezielles Verhältnis charakterisieren. Diesen Standpunkt bekräftigte der nationale Sicherheitsberater Wee Song-lak am Donnerstag vor dem Parlamentarischen Lenkungsausschuss. Dies sei im innerkoreanischen Grundabkommen und in späteren Vereinbarungen so festgeschrieben. Auch decke sich dies mit der Position von Präsident Lee Jae-myung, sagte Wee weiter. Er war gefragt worden, ob er mit dem Zwei-Staaten-Konzept einverstanden sei, das Vereinigungsminister Chung Dong-yong jüngst zur Sprache gebracht hatte. Chung hatte erklärt, dass Süd- und Nordkorea faktisch zwei Staaten seien. Das Konzept von zwei friedlich koexistierenden Staaten werde außerdem als Regierungsposition festgelegt. Chung hatte mit diesen Äußerungen für Kontroversen gesorgt. Am 28. Oktober korrigierte er vor dem Parlamentarischen Außen- und Vereinigungsausschuss seine Aussage, wonach das Zwei-Staaten-Konzept zur Regierungsposition erhoben werden soll. Südkorea will atomgetriebene U-Boote im eigenen Land bauen. Das erklärte der nationale Sicherheitsberater Wee Song-lak am Donnerstag in einem parlamentarischen Ausschuss. Investitionen in Werftanlagen in Philadelphia seien nicht realistisch, erklärte Wee. Ebenso wenig sei es eine tragfähige Option, den US-Konzern General Dynamics mit dem Bau südkoreanischer U-Boote zu beauftragen. Ende Oktober hatte US-Präsident Donald Trump Südkorea den Bau atomgetriebener U-Boote genehmigt. Nach seinen Angaben werden diese auf der Werft in Philadelphia gebaut. Drei von vier Südkoreanern bewerten den jüngsten APEC-Gipfel in Gyeongju als Erfolg für die nationalen Interessen Südkoreas. Nach einer Umfrage von Gallup Korea bewerteten 74% der Befragten den Gipfel als vorteilhaft für Südkorea. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden landesweit 1002 Personen ab 18 Jahren befragt. Unter Anhängern des progressiven Lagers lag die Zustimmung bei 91% und unter Konservativen bei 60%. Selbst unter Anhängern der konservativen Oppositionspartei Macht des Volkes waren 50% der Meinung, der Gipfel habe dem Land genutzt. Zu den Handelsverhandlungen mit den USA äußerten sich 55% positiv, von den Progressiven attestierten 77% der Regierung eine gute Arbeit und bei den Konservativen 37%. Nach Parteienpräferenz fiel die positive Bewertung unter Unterstützern der regierenden Demokratischen Partei mit 83% deutlich höher aus als unter Anhängern der Partei Macht des Volkes mit 25%. Das Konfidenzniveau der Erhebung liegt bei 95%, die Fehlerquote bei plus minus 3,1 Prozentpunkten. Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Lee Jae-myung hat die 60%-Marke deutlich überschritten. Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Gallup Korea bewerten 63% die Amtsführung des Präsidenten positiv, 6 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. 29% bewerten Lees Amtsführung negativ, ein Rückgang um 4 Prozentpunkte. Befragt wurden zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1002 Menschen ab 18 Jahren. Als wichtigster Grund für positive Bewertungen gilt erneut die Außenpolitik mit 30%. Auf der Negativseite führten 14% der Befragten mangelnde Integrität an. Hochrangige Militärs aus Nordkorea und Russland sind in Pyongyang zu einem Gespräch zusammengekommen. Park Jong-il, Vizechef des Allgemeinen Politbüros der nordkoreanischen Volksarmee, und Viktor Goremkin, stellvertretender Verteidigungsminister und Leiter der militärpolitischen Hauptdirektion der Streitkräfte der Russischen Föderation, seien am Mittwoch zusammengetroffen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Am Donnerstag habe sich Verteidigungsminister No Kwang-chol mit der von Goremkin angeführten Delegation getroffen. Sie hätten in freundschaftlicher Atmosphäre miteinander gesprochen, so die Nachrichtenagentur weiter. In Südkorea gibt es Spekulationen, nach denen beide Seiten möglicherweise die Entsendung weiterer nordkoreanischer Truppen nach Russland besprachen. Der südkoreanische Geheimdienst NRS hat am Dienstag vor dem Parlamentarischen Geheimdienstausschuss mitgeteilt, dass immer wieder Anzeichen für die Ausbildung von Soldaten für den Einsatz in Russland beobachtet werden. Die Ausfuhren von Agrarlebensmitteln und der Agrarindustrie sind dieses Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums am Freitag stiegen die Exporte im Zeitraum von Januar bis Oktober um 5,7% zum Vorjahr auf 11,24 Milliarden Dollar. Die Lieferungen in den Nahen Osten nahmen um 20,4% zu und damit am kräftigsten. Bei den Exporten in die Europäische Union wurde ein Zuwachs von 14,8% erzielt, bei denen nach Nordamerika von 13,9%. Deutliche Zuwächse wiesen die Lieferungen von Instantnudeln Ramyeon mit 21,7%, Trauben mit 50,9% und Speiseeis mit 22,1% auf. Der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, plant für kommende Woche ein Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz, Ola Källenius. Källenius reist am Freitag zu einer Konferenz von Mercedes-Benz nach Korea. Aus Wirtschaftskreisen hieß es am Donnerstag, dass der genaue Termin noch abgestimmt werde. Beobachter rechnen mit Beratungen über eine Ausweitung der Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Dies gilt vor allem für die Bereiche Halbleiter, Batterien und Displays. Bisher kooperieren Samsung und Mercedes vor allem beim digitalen Autoschlüssel und beim Fahrzeuginfotainment. Eine Gruppe von ausländischen Veteranen des Koreakriegs und Hinterbliebenen von Kriegsgefallenen besucht vom 8. bis 13. November Südkorea. Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte am Freitag mit, dass 80 solcher Personen anlässlich des Internationalen Gedenktags für UN-Veteranen am 11. November nach Südkorea eingeladen wurden. Sie kommen aus 14 Ländern, die Truppen zur Unterstützung Südkoreas im Koreakrieg entsandt hatten, darunter die USA, Großbritannien, Kolumbien, die Türkei und Belgien. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 7. November Do Young-in
und Jan Dirks und auch von mir ein herzliches Hallihallo.
Wir hoffen, Sie sind alle gut in den November gestartet. Mhm. Morgens und abends können wir bereits merken, dass der Winter Stück für Stück näher rückt. Mhm. Unsere Hörerecke ist aber immer ein Ort der Wärme, ganz gleich, welche Temperaturen draußen herrschen oder was dort noch so vor sich geht. Und um im Bild zu bleiben, die Zuschriften unserer Hörerfreunde erwärmen unsere Herzen natürlich auch jedes Mal aufs Neue.
So ist es. Dann tauchen wir doch gleich mal ein in die kuschelige Welt und werfen einen Blick in unser Postfach. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen erhalten, der uns am 3. Oktober mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit SINPO 55544 gehört hat. Und einen weiteren von Klaus Huber aus Kapfam, Bad Griesbach, der am 2. Oktober mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55454 verzeichnet hat. An dem Tag wurde in der Ecke KBS Buchtipp der Roman Der Wald der verlorenen Schatten der Autorin Tanbi Oh vorgestellt. Und dazu kommentierte Herr Huber noch, sehr interessanter Buchtipp, vielleicht besorge ich mir das Buch.
Wir freuen uns, dass Ihnen der Tipp gefallen hat, lieber Herr Huber. In der letzten Hörerecke hatten wir ja unsere Hörerfreunde auch gefragt, welches Buch Sie uns und den anderen Hörerinnen und Hörern vor allem in der Herbstzeit gerne empfehlen würden. Die erste Empfehlung kam von Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus und lautet Geschichte des Buches von der alten Welt bis zur Gegenwart von Helmut Hilz. Das Buch beschreibt er wie folgt.
Das Buch beleuchtet sachlich die Geschichte des Buches unterschiedlicher Kulturen vom 4. vorchristlichen Jahrhundert bis in unser heutiges elektronisches Zeitalter. Somit beginnt die Darstellung mit den Anfängen der Schrift. Die Entstehung und Entzifferung von Keil- und Alphabetschriften wird dem Leser vor Augen geführt. Die Hieroglyphen werden uns aus dem Griechischen stammend als sogenannte heilige Schriftzeichen vorgestellt. Es wird in Erinnerung gerufen, dass in Asien und Mittelamerika Bambus, Holz, Palmblätter neben Hirschleder als Beschreibstoffe dienten.
Vielen Dank, liebe Herr Niederdeppe, für den interessanten Tipp. Herr Niederdeppe schreibt außerdem weiter, dass das Buch auch zum Beispiel den Holzdruck, unter anderem auch die Holzdrucktechnik im alten Korea und die Vernichtung wertvoller Bibliotheken in der Sowjetunion und im Nationalsozialismus thematisiert. Ja, Jan, hast du auch ein Buch, das du unseren Hörerfreunden empfehlen möchtest?
Ja, ich tue das ja nun jede Woche in der Rubrik. Naja, Nicht so originell, aber wer den Zauberwerk von Thomas Mann noch nicht gelesen hat und ein bisschen Zeit übrig hat, der könnte sich da mal dran setzen. Das muss man mal gelesen haben, finde ich.
Das muss ich dann auch noch
tun. Ja, naja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Die meisten Leute beschweren sich hinterher immer über meine Buchtipps. Also nicht über die hier, aber sonst. Und deswegen gehe ich mal jetzt hier auf Nummer sicher. Da kann ich immerhin sagen, das haben auch andere Leute schon empfohlen.
Okay, dann mit dieser Vorwarnung. Was ich im Herbst gerne immer wieder lese, ist das Buch Anne of Green Gables der kanadischen Autorin Lucy Maud Montgomery. Das erste Mal habe ich das Buch in der 7. Klasse gelesen, als ich in Deutschland war. Es war eine stressige Zeit für mich gewesen, weil ich erst seit sechs Monaten aus Korea wieder zurück in Deutschland war und mich noch nicht ganz eingelebt hatte. Und in diesem Buch habe ich sehr viel Trost gefunden. Die ganze Geschichte von Anne und später ihren Kindern besteht insgesamt aus 9 Bänden, die ich alle in deutscher Übersetzung besitze. Eine meiner Lieblingsbuchreihen.
Ja, schön. Und falls Sie noch Buchempfehlungen für unsere Hörerfreunde haben, liebe Hörerfreunde, sei es Bücher, die mit Korea zu tun haben oder einfach andere, die Ihnen gut gefallen haben, schreiben Sie uns gerne. Bei uns geht's jetzt erstmal weiter mit der digitalen Post. Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid berichtete, dass er uns am 3. Oktober mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit SINPO 43433 empfangen hat und schrieb uns noch: Bei gutem Empfang konnte ich heute Ihre Sendung über Kurzwelle hören. Die Erklärung zur Staatsgründung in der Hörerecke an dem Tag haben mir gut gefallen. In dem Zusammenhang gleich eine Frage: Sind eigentlich die Feier- und Gedenktage von Süd- und Nordkorea gleich oder weichen sie total voneinander ab?
Die Feiertage sind schon unterschiedlich. Einerseits gibt es natürlich auch Tage, die auf beiden Seiten gefeiert werden, wie zum Beispiel der Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März, der Tag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft am 15. August, sowie der Mondneujahrstag Solal und das Erntedankfest Chuseok. Ansonsten weichen die Feiertage in Nord- und Südkorea voneinander ab, da die wichtigsten Feiertage in Nordkorea stark von ideologischen Werten und sozialistischen Traditionen geprägt sind. Während man in Südkorea sagen würde, dass die langen Feiertage zum Mondneujahr und Chuseok die wichtigsten Feiertage sind, sind in Nordkorea die Geburtstage von Kim Il-sung am 15. April und Kim Jong-il am 16. Februar die wichtigsten. In der Zeit zwischen diesen beiden Tagen gibt es in der Regel eine Reihe von Gedenk- und Kulturveranstaltungen.
Zu den bedeutendsten Feiertagen Nordkoreas zählen außerdem der Gründungstag der Republik am 9. September und der Gründungstag der Arbeiterpartei am 10. Oktober. In Südkorea sind das ganz gewöhnliche Tage. Außerdem gibt es auch Tage, die zwar in beiden Teilstaaten Feiertage sind, jedoch aus unterschiedlichem Anlass. Dazu gehört zum Beispiel der 6. Juni, an dem in Südkorea der Menschen gedacht wird, die sich für das Land geopfert haben. In Nordkorea ist der 6. Juni dagegen der Gründungstag des sogenannten Korps der jungen Pioniere. Das ist der Jugendverband der Partei. In Nordkorea ist übrigens auch der Weltfrauentag am 8. März ein Feiertag, in Südkorea jedoch nicht.
Bei Monitor Bernd Seisser aus Ottenau bedanken wir uns dann für seinen Oktoberbericht. Mit seinem Gründig-Satellit 700 mit Teleskopantenne konnte er uns im Oktober durchgehend mit SINPO 5x4 hören. Außerdem möchte er noch folgende Hinweise an andere Hobbyfreunde weitergeben. Und zwar schreibt er: Ich möchte gerne auf unsere monatliche Unterhaltung des RTI-Hörerclubs am Samstag, dem 8. November ab 19 Uhr UTC bei Teams hinweisen, sowie auch auf die neue Sendung von Monitorin Sabrina Sander-Petermann am 9. November um 13 Uhr UTC auf 6070 kHz. Es wird die letzte Sendung von Sabrina in diesem Jahr sein, aber wir sind zuversichtlich, dass Sabrina am 10. Mai 2026 eine neue Sendung zum 7. Stationsjubiläum von Korches Radio und auch zum 45. überregionalen DX-Treffen in Murgtal sowie zu 20 Jahre RTE Hörerclub Ottenau produzieren kann.
Gemeldet hat sich auch Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen, der uns seine Empfangsberichte der letzten 5 Freitage zugestellt hat. Vielen Dank. Mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 konnte Herr Wilschrey an den 5 Freitagen vom 19. September bis zum 24. Oktober jeweils einen Empfang von SINPO 55454 verzeichnen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch: Vielen Dank für die weiterhin interessanten und informativen Programme, durch die ich viel über Korea lernen kann. Einen besonderen Gruß heute auch an Frau Kim Tae-yeon. Über ihre persönlichen Grüße und die guten Wünsche auf den QSL-Karten freue ich mich immer. Hat sie sich eigentlich schon einmal persönlich in der Sendung vorgestellt? Wäre schön, wenn dies an einem Freitag im Rahmen der Hörerecke geschehen könnte, da dann die meisten Hörer vor dem Empfänger sitzen.
Ja, unsere Postdame haben wir endlich dazu überredet, sich einmal kurz unseren Hörerfreunden vorzustellen. Wir sagen da nur, schalten Sie nächste Woche unbedingt bei uns rein. Herr Wilschrey hat uns auch einen Bericht über seine Reise im Mittelrheintal im August mitgeschickt, wofür wir uns ebenfalls bedanken. Mit einem Schaufelraddampfer ging es von St. Goa rheinaufwärts auch nach Bacharach vorbei am legendären Lorelei-Felsen und der Pfalz bei Kaup, schrieb uns Herr Wilschrey. Zufällig habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gesehen, dass die Verbandsgemeinde Lorelei eine Partnerschaft mit der koreanischen Insel Jeju hat. Als Zeichen dieser Partnerschaft soll auf der deutschen Seite die Steinfigur Dolhareubang stehen, die zu den bekanntesten Symbolen der Insel Jeju gehört und wortwörtlich Steingroßvater im Jeju-Dialekt heißt. Und auf der Insel Jeju soll eine Bronzestatue der Lorelei aus St. Goshausen zu finden sein. Leider habe ich das erst nach meinem Kurzurlaub auf Jeju letztes Wochenende gelesen. Ansonsten hätte ich mal nachgeschaut. Aber beim nächsten Mal halte ich auf jeden Fall mal danach Ausschau.
Auch Dieter Leupold aus Leipzig war auf Achse und berichtete uns von seiner 5-tägigen Reise durch Unterfranken und das Fichtelgebirge, die er mit FMK Kompakt unter der Leitung von Herrn Thomas Kirchner und Kuno unternommen habe, wie er schreibt. Dabei habe er mehrere Radiostationen besuchen können und auch das Museum der Audiothek in Preseck. Zum Museum fügte Herr Leupold noch hinzu, sehr zu empfehlen. Da sind weit über 250 Radios aus der Geschichte zu sehen, die noch intakt sind. Wer noch alte Radios übrig hat, kann diese dort abgeben, nach vorheriger Absprache.
Weiter schrieb uns Herr Leupold noch, nach der Tour war ich noch privat zu Besuch beim Kirches Radio und Sabrina Sander-Petermann in Altenkunstadt. Nach Kaffee und Kuchen zeigte sie mir ihr kleines Funkstudio, wo Kirches Radio produziert wird. Nochmal danke für die Bewertung.
Ja, und wir danken Ihnen für die Bilder von der Reise, die Sie uns mitgeschickt haben, lieber Herr Leupold. Bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den Medientipps.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. 3 Fernsehtipps und einen Radiotipp gibt es dieses Mal in den Medientipps, schreibt uns Herr Kröpke. Animationskurzfilme aus aller Welt gibt es bei Arte im Magazin Kurzschluss in der Nacht zum Sonntag, dem 9. November um 0.30 Uhr. Einer der Beiträge ist der 8-minütige Zeichentrickfilm House of Existence der südkoreanischen Regisseurin Chong Yoo-mi aus dem Jahr 2022. Ein mit Bleistift gezeichnetes Haus beginnt auseinanderzufallen, bis auch das Dach abrutscht, sodass nur noch Melancholie und die Möglichkeit zu gehen übrig bleiben. Wem der Sendetermin zu spät ist, der kann sich die Sendung auch in der Arte Mediathek ansehen.
Der 2. Fernsehbeitrag kommt ebenfalls bei Arte am gleichen Tag, also am Sonntag, dem 9. November um 17.40 Uhr. Im Jahre 2008 hatten die New Yorker Philharmoniker die Gelegenheit, ein Konzert in Pyongyang zu geben. Das Orchester spielte Werke von Antonin Dvorak und George Gershwin sowie zum Schluss das Arirang. Die Sendung enthält Ausschnitte. Das vollständige Konzert gibt's auch in der Mediathek von Arte.
Ein südkoreanischer Spielfilm steht bei ProSieben Fun in der Nacht zum Montag, den 10. November um 0.35 Uhr auf dem Programm. A Bittersweet Life heißt der Actionfilm des Regisseurs Kim Ji-un aus dem Jahr 2005, ein brutales Gangsterdrama um Liebe, Betrug und Rache.
Auch der Radiotipp kommt am 9. November. Auf Deutschlandfunk Kultur gibt es um 18.05 Uhr das Sportmagazin Nachspiel. Im Feature Kampfsport als Friedensstifter geht es um das Thema, wie im geteilten Korea um Austausch und Annäherung gerungen wird.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wir möchten Sie wie immer an dieser Stelle üblich noch auf das heutige Interview in der Sendung Sofern so nah aufmerksam machen. Dieses Mal hören Sie ein Gespräch mit Professor Dr. Andreas Heinrich, dem Direktor des Center for Quantum Nanoscience in Seoul. Er gilt als einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Quanten-Nanowissenschaft und hat mit seiner Arbeit neue Wege in der Atomforschung eröffnet. Und ganz wichtig, Ende 2024 wurde er sogar als Solar Ehrenbürger ausgezeichnet. Er erzählte, wie er von Deutschland nach Korea kam, wie das Leben in Korea für ihn ist und welche Ziele er mit seiner Forschung verfolgt.
Wir wünschen allen Hörerfreunden schon einmal viel Spaß beim Reinhören. Bei uns geht's nun weiter mit der Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldete am 4. November einen durchgängig guten Empfang auf der Kurzwelle und fand den Beitrag in Literatur zum Hören an dem Tag denkwürdig. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte am 31. Oktober wieder übers Internet bei uns rein und schrieb uns noch Folgendes.
Es war wieder ein guter und störungsfreier Empfang mit sehr interessanten Themen. Gefallen hat mir der Bericht eingangs der Sendung über den APEC-Gipfel. Bin schon sehr gespannt, ob es zu einem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber kommen wird. Trump hat ja den Wunsch nach einem Treffen geäußert. Wäre wieder eine Geste zur Zusammenarbeit und ein Beitrag zur Versöhnung der Staaten.
Die Nachrichten zum APEC-Gipfel hat auch Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum verfolgt. Er konnte uns am 20. Oktober mit seinem Sony ICFSW77 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 34333 empfangen und schrieb uns in seiner E-Mail noch dazu. Wie ich aus den Medien gehört habe, war das APEC-Treffen ein voller Erfolg. Ob ein Treffen zwischen Nordkorea und Trump zustande kommt, ist fraglich, aber warten wir es ab.
Ja, anlässlich des APEC-Gipfels kam es nicht dazu, aber ja, schauen wir einmal, wie es weitergeht. Das Thema scheint nicht ganz vom Tisch zu sein. Gemeldet hat sich dann auch Jigal Benger aus Ochtrup, der uns zum aktuellen Stand des Kurzwellenempfangs bei ihm Folgendes berichtete. Heute konnte ich das Aufnahmegerät wesentlich näher an den Gerätelautsprecher stellen und brauchte keinen weiten Abstand und lauteres Radio. Geht doch auch, wenn man's einmal austestet. Am Sangyan ATS 909X2 ist seit einiger Zeit wieder eine Texon aktiv Indoor Loop Antenne. Sie hatte durch Übersteuerung bzw. leichten Kurzschluss erst vollends den Geist aufgegeben und funktionierte gar in der Einstellung Kurzwelle für Mittelwelle oder umgekehrt besser als regulär. Jetzt, wo das Ding einige Monate fast ungesehen rumlag, ist alles wieder gut in Funktion. Neue Batterien, neues Leben. Also alles erstmal wieder gut, wenn es denn so bleibt.
Herr Benger schilderte in seiner E-Mail auch einen Vorfall mit einem Nachbarn, der ihn nachdenklich stimmte. Er schrieb uns nämlich Folgendes. Was die Nachbarn so meinen, wäre das nicht vielleicht auch einmal ein Thema für den KBS-Hörerbriefkasten? Heute kam einer der Nachbarn spät nachmittags an den Briefkasten bei mir und sagte, lass den Scheiß, wen oder was er da wohl gemeint hat. In Frage dafür komme nämlich auch ich, obwohl er mal sagte, er bekommt nicht so viel mit, weil er schlechter hört. Aber dies kann sich ja grundlegend durch ein Hörgerät geändert haben. Also, in den vergangenen Tagen habe ich Mittel- und Kurzwelle am Nachbarhaus gehört, mal für ein Stündchen oder auch mal ein bisschen länger. Teils habe ich dabei auch völlig die Türen und Fenster verriegelt, aber der Spalt am Dachfenster blieb dann oftmals offen. Sollte das der Stein des Anstoßes gewesen sein? Ich bin selbst ein bisschen verärgert und traue mich kaum, mal bei ihm nachzufragen.
Ja, das wäre wirklich interessant zu erfahren, ob sich vielleicht auch andere Hörerfreunde mit ihrem Hobby schon mal bei den Nachbarn verdächtig gemacht haben. Eventuell wird das Hantieren mit Empfängern und Antennen manchmal ja missverstanden vielleicht. Hoffentlich lässt sich das offenkundige Missverständnis leicht beseitigen, damit es eben nicht zu einem Streit mit dem Nachbarn kommt. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind in der koreanischen Gesellschaft ein häufig diskutiertes Thema. In den Städten wohnen ja die meisten in Hochhauswohnungen und damit nah beieinander bzw. übereinander. Das Risiko, dass sich da jemand an irgendetwas stört, ist natürlich immer groß. Der häufigste Grund für Streitigkeiten zwischen Nachbarn ist Lärm. Zum Beispiel, wenn Kinder in der Wohnung herumtoben oder weil jemand ständig die Tür laut ins Schloss fallen lässt. Vor allem Familien mit Kleinkindern haben regelmäßig mit Beschwerden der Nachbarn zu kämpfen. Ja, du hast ja auch Kinder, Jan. Wie ist das bei dir bislang gewesen? Hast du auch solche Erfahrungen machen müssen?
Also ich habe Riesenglück mit unseren Nachbarn bzw. die Leute, die unter uns wohnen, sind also sehr, sehr nachsichtig da. Dann mich schon mal, also wenn man sich im Fahrstuhl trifft, so im Voraus so entschuldigt, dass es bei uns manchmal so laut ist und so wegen der Kinder. Und dann meinte er nur, ach, die Kinder habe ich bisher gar nicht gehört, aber sie sind manchmal recht laut. Ich werde ja manchmal dann auch, wenn ich dann sage, Kinder, seid nicht so laut, dann ist das vielleicht nicht so ganz die richtige Art, dafür Ruhe zu sorgen. Naja, auf jeden Fall, also bei uns ist soweit alles in Ordnung.
Also einige Freunde von mir hatten großes Pech mit den Nachbarn, sodass sie schließlich eine Wohnung im ersten Stock genommen haben. Dort können die Kinder nach Herzenslust rennen, da im Keller ja niemand wohnt. Mein Mann und ich hatten auch schon einmal Besuch von unseren Nachbarn auf der gleichen Etage, weil wir angeblich unsere Tür immer so zuknallen würden. Seitdem achte ich mehr darauf, aber ich muss sagen, wir fanden es schon etwas unfair, weil es auf unserer Etage insgesamt 4 Wohnungen gibt und die Geräusche auch von den 2 anderen Familien verursacht worden sein könnten.
Naja, also meistens läuft es ja dann wahrscheinlich schon so wie bei euch, also eine höfliche Bitte oder kurze Ansprache reicht und man kann mit etwas Rücksichtnahme die Situation dann auch schnell entschärfen. Aber ab und an muss sich dann auch das Verwaltungsbüro der Apartmentanlage einschalten und schlichten. Es gibt auch eine Institution zur Schlichtung von Konflikten mit Nachbarn wegen Lärmbelästigung. Dort bekommt man dann Tipps, wie so ein Problem mit Nachbarn am besten geklärt werden kann. In seltenen Fällen hilft das dann leider auch nicht. Schlimmstenfalls eskaliert die Lage und es kommt zu Gewalt. Vor kurzem wurde auch ein Fall bekannt, dass jemand seinen Nachbarn wegen angeblicher Lärmbelästigung tatsächlich fast zu Tode geprügelt hat. Und vor ein paar Monaten gab es auch den Fall, dass jemand aus Wut die Wohnung des Nachbarn in Brand gesteckt hat und dabei dann selbst ums Leben kam. Also so weit kann das dann eskalieren.
Experten schlagen vor, strengere gesetzliche Lärmrichtlinien in Korea einzuführen. Eine vernünftige Trittschalldämmung in der Konstruktionsphase von solchen Hochhauswohnungen könnte ebenfalls eine Lösung sein. Gerade neue Wohnanlagen weisen hier Mängel auf. Decken und Wände sind oftmals vergleichsweise dünn. Am Ende kommt es aber auf gegenseitige Rücksichtnahme an und ja, am besten sollte vielleicht einfach jeder ein bisschen zurückstecken.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Ernst Hemmann in Friedrichsdorf, Hanna Lackner in Villach und Mario Schüler in Bad Blankenburg. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Wir wünschen Ihnen einen perfekten Tag. Wanbyokhan Haru, gesungen von Yi Sang-sun.
커피를 위해서 커피를 준비하는 평온한 아침 주섬주섬 옷을 챙겨 입고서 가볍게 산책 나가려다 애타게 꼬리치는 구하나의 눈빛에 웃으며 손짓을 하네 같이 나가자
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie When the Camellia Blooms zu Deutsch, wenn die Kamelien blühen, aus dem Jahr 2019 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Kozimalzizimayo. Kozimalzizimayo heißt auf Deutsch wörtlich erzähl keine Lüge, entspricht aber eher dem deutschen Ausdruck erzähl keinen Blödsinn. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie When the Camellia Blooms einmal an. Tungbeks Sohn Pilgu sieht Tungbek und Jungschik zusammen. Daraufhin warnt er Jungschik, sich von Tungbek fernzuhalten, und Jungschik nimmt Pilgus Gefühle ernst.
Pilgu야. 딴 사람 몰라도 네가 싫다면 나도 안 할게.
우리 가게도 오지 말고요. 오락실에서도 아는 척 하지 마요.
나도 너만 할 때 물 엄마 지킨다고 골이 터지는 줄 알았거든. 너 그 조그마한 게 맨날 그 이 엄마 지킨다고 얼마나 고생한지 아는데 내가 왜 네 그 콩알만한 가슴팍에다가 불을 지피겠냐?
점수 따기를 거짓말 치지 마요. 백두 할머니는 지켜줄 필요가 없는데 왜 지켜요?
An einer Stelle sagt Pilgu hier, Kozimal Zizimayo, erzähl keinen Blödsinn.
Kozimal Zizimayo.
Kozimal Zizimayo.
Kozimal Zizimayo.
Kozimal Zizimayo wird zum einen verwendet, wenn man denkt, dass das Gegenüber lügt. Oje UFO patta? Kozimal Zizimayo. Ich habe gestern ein UFO gesehen, erzähl keinen Blödsinn. Hier noch ein Beispiel. 공부 하나도 안 했어. 거짓말 치지 마. Ich habe überhaupt nicht gelernt. Erzähl keinen Blödsinn. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마.
공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마. 공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마.
공부 하나도 안 했어.
Kozimal chichima.
Oder man kann damit sagen, dass man glaubt, das Gegenüber übertreibt. 그 영화 100번 봤어. Kozimal chichima. 한 10번 봤겠지? Ich habe den Film 100 Mal gesehen. Erzähl keinen Blödsinn. Du hast ihn vielleicht 10 Mal gesehen. Hier noch ein Beispiel. 어제 나 혼자 술 10병 먹었어. Kozimal chichima. Ich habe gestern allein 10 Flaschen Alkohol getrunken. Erzähl keinen Blödsinn. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마. 어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
아, 거짓말 치지 마.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Kozimal Zizimayo einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. In der heutigen Sendung sprechen wir mit Professor Dr. Andreas Heinrich, dem Direktor des Center for Quantum Nanoscience an der Ewha Women's University in Seoul. Er gilt als einer der weltweit führenden Forscher aus dem Gebiet der Quantennanowissenschaft und hat mit seiner Arbeit neue Wege in der Atomforschung eröffnet. Im Gespräch erzählt er, wie er von Deutschland nach Korea kam, warum er sich für die Ewha Women's University entschieden hat und welche Ziele er mit seiner Forschung verfolgt. Außerdem sprechen wir über seine Auszeichnung als Ehrenbürger der Stadt Seoul und seine Eindrücke vom Leben in Korea.
Ja, hallo, mein Name ist Andreas Heinrich. Ich bin Physiker und ich bin schon seit längerer Zeit aus Deutschland weg. Ich habe in Ende der 90er Jahre promoviert und bin dann nach Amerika gegangen und war dann 18 Jahre lang in Amerika und bin jetzt seit 9 Jahren hier in Südkorea und leite hier ein Forschungszentrum, über das wir jetzt im Folgenden, denke ich mal, noch reden werden.
Ja, auf jeden Fall. 9 Jahre. Sie gelten als eine der führenden Forscher aus dem Gebiet der Quantennanowissenschaft. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einfachen Worten vielleicht erklären, was Quantennanowissenschaft ist und woran Sie genau forschen?
Gerne, gerne. Ist natürlich nicht so ganz so einfach, aber ich gebe mein Bestes.
Ja.
Quantennanowissenschaften ist eine Verbindung aus Quantenmechanik und Nanoscience, Nanowissenschaft. Sie wissen vielleicht, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist, das Jahr der Quanten, was weltweit zelebriert wird, weil vor 100 Jahren die Quantenmechanik in Deutschland hauptsächlich entwickelt wurde von Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger und anderes. Also es ist ein besonderes Jahr dieses Jahr. Was wir in meinem Center versuchen, ist, diese Quantenwissenschaften zu benutzen und das zu verbinden mit Nanoscience. Nanowissenschaften bedeutet alles auf der sehr kleinen Skala. Mhm. Und für uns ist die kleine Skala sozusagen die kleinste Skala, die man sich vorstellen kann, nämlich die Skala von einzelnen Atomen oder einzelne Molekülen. Also wir untersuchen Strukturen, die wir aus Atomen zusammenbauen und gucken uns dann an, wie die quantenmechanischen Eigenschaften von diesen Strukturen sind.
Das erinnert mich an Physikunterricht in der Oberstufe.
Das ist ein gutes Zeichen, wenn Sie das in der Physik gehabt haben.
Oh ja. Sie haben ja 18 Jahre lang bei der IBM Research in der USA auch gearbeitet. Was hat Sie damals an der Forschung im industriellen Umfeld besonders fasziniert?
Ich habe angefangen als Postdoc. Ein Postdoc ist der erste Job, den man normalerweise nach der Promotion sucht, wenn man versuchen möchte, in der Wissenschaft zu bleiben.
Ach, ja.
Also immer noch praktisch ein Job, wo es nicht so sehr darum geht, in welchem Institut man arbeitet, sondern mehr darum geht, mit welcher Person man zusammenarbeitet. Hm. Und ich habe ja den besten Forscher in meinem Forschungsgebiet ausgesucht und der war bei IBM. In den USA und habe relativ hart daran gearbeitet, diese Stelle zu bekommen bei ihm, was dann nach einiger Zeit geklappt hat. Und das war sozusagen der Grund, warum ich da hingegangen bin. Aber es war natürlich auch für mich im Nachhinein wirklich super, in einem industriellen Forschungszentrum zu arbeiten, weil ich damit diese ganzen Schritte, Assistant Professor oder Junior Professor und Associate Professor, das habe ich alles überschreitet,
wow,
indem ich einfach gute Arbeit geleistet habe und bin dann sozusagen direkt in den vollen Professor eingestiegen.
Oh wow, 18 Jahre in der USA und dann natürlich jetzt, was uns allen interessiert würde, die Brücke von dem USA dann nach Südkorea. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann 2016 nach Korea gekommen sind?
Das ist eine interessante Geschichte, kann ich mal ein bisschen weiter ausholen.
Oh,
meine
bitte.
Frau und ich waren damals circa 45 Jahre alt und wir hatten auch schon Kinder und wir waren sehr zufrieden. Wir saßen auf unserem Balkon in einem Haus in der Bay Area, in der San Francisco Bay Area,
wow,
schauten so über den See, war wirklich alles perfekt. Und wir haben uns gefragt, wo werden wir denn in 5 Jahren sein? Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, natürlich werden wir im gleichen Ort sein.
Mhm.
Und in 10 Jahren werden wir auch im gleichen Ort sein. Und dann haben wir beide gesagt, nee, so wird das Leben nicht weitergehen. Und dann haben wir sozusagen gesucht nach einer Möglichkeit irgendwo für mich. Als Grundlagenforschungswissenschaftler ist es nicht ganz so einfach. Ich kann nicht irgendwo hingehen. Ich muss irgendwas finden,
genau,
wo ich die Möglichkeiten habe, sowas aufzubauen. Sozusagen weltweit geguckt, auch in Deutschland, waren 2 Universitäten schon relativ weit fortgeschritten.
Ja.
Und dann hat sich herausgestellt, dass Südkorea, dieses Forschungsinstitut, was ich jetzt aufgebaut habe, wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit war. Und dann haben wir uns einfach gesagt, warum nicht? Lass uns das mal versuchen.
Wow, 2016. Und Sie hatten aber gar keinen Bezug zu Korea, beziehungsweise die koreanische Sprache oder koreanische, asiatische Kultur vielleicht? Oder war das jetzt wirklich, wir wollen in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr in den USA sein? Das war der Hauptgrund?
Das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht in den USA sein wollte,
ja,
sondern ich hätte auch gerne in den USA, sagen wir, an einer renommierten Universität eine,
ja,
Professur angetreten. Aber das ist natürlich, wenn man schon, ich sag mal, etwas Senior Scientist ist,
ja,
ist das nicht so einfach, ja. Denn man kann da nicht einfach, die müssen halt auch die Möglichkeiten haben und die müssen gerade jemanden suchen und das muss halt alles passen, sozusagen, ja. Weder meine Frau noch ich haben sozusagen familiäre Beziehungen nach Korea. Wir sind beide,
wow,
meine Frau ist Amerikanerin, ich bin Deutscher. wir beide lieben Asien, Ostasien. Wir waren viel in Japan, China und auch in Korea vorher, aber nur zu Besuch halt, nur mal für ein, zwei Wochen.
Genau.
Und haben hier nie gelebt und haben erstmal natürlich, wir waren glaube ich dreimal zum Testen hier, einmal sogar mit unseren Kindern und haben dann zwei Wochen oder ja, waren wir zwei Wochen hier mit Kindern, haben das mal ausgetestet, wie das ist für die Kinder und das sah alles gut aus. Und dann haben wir uns gesagt, gut, das versuchen wir.
Und was hat Sie an der koreanischen Forschungslandschaft besonders gereizt, beziehungsweise warum haben Sie sich dann für die EWA Women's University entschieden? Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, dass es ziemlich weit vorangeschritten war, aber gab es da noch vielleicht andere Gründe?
Ja, da gibt es einen guten Grund für. Und zwar, wenn Sie jetzt mal, sagen wir mal, 20 Jahre zurückdenken, dann hatte Korea von sich das Ansehen, dass sie sehr gut in den Ingenieurswissenschaften sind. Ja, wir kennen alle Hyundai oder Samsung oder andere LG-Produkte. Aber es gibt zum Beispiel keinen Nobelpreis in der Physik, Chemie, Medizin für Korea.
Das stimmt. Heißt,
es war einfach, es ist immer noch so, dass die Grundlagenforschung in Korea noch relativ schwach ist im Vergleich zu zum Beispiel Deutschland oder Japan. Und dann hat vor 20 Jahren oder, weiß nicht genau, 15, 16 Jahren die koreanische Forschungsgemeinschaft zusammen mit den Politikern gesagt, dann wollen wir sowas Ähnliches wie Max Planck gründen.
Ah.
Ja, und da war auch Max Planck relativ involviert damit, dieses System hier aufzubauen. Das nennt sich Institute for Basic Science, IBS.
IBS.
Und ich habe jetzt leite jetzt sozusagen eins von diesen IBS-Forschungszentren. Ja, das ist natürlich nicht exakt das gleiche wie Max Planck, aber die Idee ist halt, langfristige, gut finanzierte Grundlagenforschung zu betreiben. Und das war das, was mich an Korea besonders gereizt hat.
Und wenn man so jetzt ein bisschen die Arbeit an der koreanischen Universität von ihrer früheren Tätigkeit in der USA oder auch in Deutschland vergleicht, gibt es vielleicht große Unterschiede, die Sie dann auch direkt 2016, als Sie ankamen, bemerkt haben, beziehungsweise auch vielleicht Projekte, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie zusammen aufgebaut haben?
Das ist etwas schwierig für mich zu beantworten, weil ich nie, außer als Student oder als Doktorand, an einer weder einer deutschen noch einer amerikanischen Universität gearbeitet habe. Ja, ich kenne also nicht die Politik, die an den Universitäten in Deutschland oder Amerika stattfindet. Für mich persönlich war der Riesenunterschied, dass ich ein sehr effektives Forschungsgruppe geleitet habe bei IBM. Die war Größenordnung 4-5 Leute, also relativ klein, wo alle immer zusammen waren, immer im Labor zusammen. Ja, wir hatten keine Meetings, wir haben uns einfach immer getroffen.
Ja.
Und jetzt leite ich ein Forschungszentrum von 60 Leuten.
Wow.
Und das ist natürlich eine völlig andere Aufgabe. Also ich habe sozusagen das tägliche Leben eines Wissenschaftlers im Labor mal hauptsächlich aufgegeben zu einer mehr Managementrolle. Leute anzuleiten, Leute anzustellen, Projekte auszudenken oder mitzudenken. Ja, also meine Aufgabe ist völlig was anderes. Aber das ist sozusagen die Frage, die Sie eigentlich stellen hier, kann ich so nicht beantworten, weil ich, wie gesagt, nicht weder die deutsche noch die amerikanische Universitätslandschaft kenne.
Richtig.
So richtig.
Aber ist ja ganz interessant. Einmal kurz vor dem See dann gesessen und dann nach 5 bis 10 Jahren jetzt hier Forschungsleiter, würde ich ja was schon sagen hier.
Ja, das ist also mein offizieller Titel ist Direktor.
Direktor.
Und, ja, das ist natürlich, wie gesagt, ist halt eine wirklich andere Aufgabe als ich vorher hatte. Aber das war auch ein bisschen der Sinn der Sache, ja. Wie gesagt, meine Frau und ich haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen was anderes machen. Und dann war das natürlich eine interessante Aufgabe. Kann ich ein Forschungszentrum aufbauen? Ja, das habe ich mir schon zugetraut. Aber kann ich das in Ostasien aufbauen? Das ist natürlich noch eine völlig andere Frage. Ja.
Auf jeden Fall.
Und dann haben wir uns erst gedacht, gut, dann hat dieses Institute for Basic Science garantiert 8 Jahre lang Forschungsmittel. Und nach 8 Jahren hat man dann eine sehr harte Begutachtung, wo auch relativ viele von diesen Centers schon zugemacht wurden.
Ah.
Und wir dachten uns halt, na gut, wenn wir das in 8 Jahren hinkriegen, ist super, wenn nicht,
haben dann
ist versucht. Auch okay. Ja, dann geht es halt nicht, sozusagen. Ja.
Genau.
Und wir haben halt das Risiko eingegangen und das hat jetzt auch super funktioniert. Wir hatten diese 8 Jahre Begutachtung im Frühjahr und die ist auch sehr gut gelaufen. Insofern bin ich sehr zufrieden damit.
Auf jeden Fall Glückwunsch. Wir haben ja auch noch eine andere Information, dass Sie 2024 zum Ehrenbürger der Stadt Seoul ernannt wurden. Wie haben Sie diese Auszeichnung aufgenommen? Was bedeutet vielleicht auch diese Anerkennung persönlich für Sie?
Ist natürlich eine tolle Sache. Muss ich aber dazu sagen, dass das die Ehrenbürger der Stadt für die ausländischen Bürger sind. Also das ist natürlich auch Ähnliches für Koreaner.
Ja.
Aber trotzdem ist das eine schöne Sache und das kam hauptsächlich von der deutschen Botschaft aus. Wir machen relativ viel von meinem Forschungszentrum mit und für die deutsche Botschaft. Zum Beispiel der Robert Habeck war bei uns im Labor, als er noch Wirtschaftsminister war. Also wir machen relativ viel mit der Botschaft und die Botschaft hat halt dann gesagt, gut, dann schlagen wir halt den Andreas Heinrich vor für diesen Preis, was dann auch angenommen wurde. Persönlich ist das natürlich eine tolle Sache, einfach als Anerkennung, dass nicht nur die Forschungsgemeinschaft mich kennt, sondern halt auch andere Leute, die die B-Beat zum Beispiel, die die Entscheidungen treffen über dieses, über diesen Ehrenbürgerschaft. Ja, das ist halt ein bisschen was anderes, als jetzt in der Wissenschaft bekannt sein. Das ist schon eine tolle Sache.
Auf jeden Fall. Und was sind vielleicht auch in Ihren nächsten wissenschaftlichen Ziele beziehungsweise auch Thema, die Sie vielleicht auch in den kommenden Jahren besonders erforschen möchten, beziehungsweise sind jetzt eher in der Managementrolle, aber wenn Sie die Chance hätten, welche wissenschaftlichen Ziele hätten Sie vielleicht auf also dem Kicker?
Ich habe die Chance auf jeden Fall. Meine Managementrolle ist jetzt so zu verstehen, dass ich natürlich auch die Forschung, die wir in meinem Institut betreiben, deutlich mitbestimme. Ja, also ich möchte natürlich, dass meine wissenschaftlichen Mitarbeiter von sich aus gute Ideen haben, aber die Ideen werden dann meistens schon mit mir diskutiert oder manchmal schlage ich auch Sachen vor oder ich weiß, was ich so auf der Welt sehe, wo wir vielleicht mitmischen könnten. Ja, also ich bin da schon relativ eng mit beschäftigt. Aber ich muss sagen, was wir betreiben, ist sozusagen Grundlagenforschung in dem Sinne, dass wir wirklich, wie sagt man, Explorer auf Englisch. Was ist denn ein Explorer auf Deutsch?
Erforschen?
Ja, aber mehr so wie die Explorers sozusagen, die auf die Weltmeere rausgefahren sind und nicht wussten, ob Expedition. Sie nach Amerika oder nach, ja, so ein bisschen mehr. Wir gucken mehr, was passiert. Ein bisschen natürlich, mal ein Drittel unserer Forschung ist relativ zielorientiert. Da wollen wir zum Beispiel gucken, ob wir einen Quantencomputer bauen können mit unseren Atomen. Aber ich würde mal sagen, ein gutes zwei Drittel unserer Arbeit ist wirklich dieses Exploratory Research, wo wir einfach mal gucken, wie die Welt funktioniert und das erstmal verstehen und dann gucken, ob man damit irgendwas anfangen kann.
Das ist sehr interessant. Also in Physik in der 9. Klasse hat noch Spaß gemacht. Ab der 11. Klasse war es sehr schwer zu verstehen. Deshalb vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Was möchten Sie vielleicht jungen Forschenden mitgeben, die sich für Physik und Nanowissenschaft interessieren und vielleicht mal nach Korea kommen möchten?
Also das sollen sie erstmal bei mir vorbeikommen, sollen sie auf jeden Fall machen. Wir machen das relativ häufig. Wir haben, wie gesagt, viele Besuche über die Botschaft, aber auch sonst.
Ja.
Wir machen das sehr gerne, den Leuten zu zeigen, was wir machen. Was ich sozusagen als für den wissenschaftlichen Teil sagen würde, ist das Wichtigste, ist, dass man curious ist, dass man
neugierig
ist, ja, dass man auch mal offen ist, irgendwas zu machen, was man vielleicht nicht so ganz planen kann. Ja, diese Neugierde. Die ist sehr wichtig für die Wissenschaft. Was ich leider sehe bei meinen Studenten viel oder bei auch jungen Wissenschaftlern, dass die machen sich irgendwie ein bisschen zu viele Sorgen, finde ich. Man muss einfach auch mal ein bisschen die Welt genießen. Und zum Beispiel, ich habe vorhin schon gesagt, dass der erste Schritt nach der Promotion ist der Postdoc. Mhm. Und wir haben relativ viele Postdocs hier, auch viele aus Deutschland. Ah. Und denen sage ich immer, du hast jetzt 2-3 Jahre Zeit, genieß die Welt. Du bist jetzt erstmal ein Experte auf deinem kleinen Gebiet, da kann dir keiner reinreden, ja, du bist nicht mehr Student, du weißt genau, was du kannst.
Richtig.
Und du musst aber andererseits noch keine Geldmittel eintreiben, du musst keine Leute anleiten, ja, du kannst einfach Forschung betreiben in dem idealen Umfeld. Und ich versuche den Leuten immer so beizubringen, dass sie sich ein bisschen die Sorgen nehmen, ja, was mache ich nachher? Erstmal gute Forschung machen, gute Papiere schreiben. Und dann geht der Rest von sich aus auch weiter.
Oh, ich finde das eine sehr schöne Nachricht am Ende. Das passt ja super eigentlich.
Ja.
Na dann. Dann bedanken wir uns sehr für das Interview und vielen Dank.
Okay, danke schön. Tschüss.
Sie hörten die Interviewsendung So fern, so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asengir.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.